Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Der Podcast mit Wolfuß und Ossi Ostendorp. Heute haben wir eine ganz gute Themenlage, auch wenn wir nach dem Bundesliga-freien Wochenende kommen. Gute Themenlage, weil Leverkusen gegen die Bayern spielt, am Freitag schon. Weil wir natürlich nochmal über die Auftritte der Nationalmannschaft sprechen wollen, weil wir die Bindendiskussion im DFB nochmal etwas näher beleuchten. Und dann, Ossi, habe ich noch irgendwas vergessen?
Natürlich, du warst beim sensationellen, spektakulären Abschied von Claudio Pizarro und so. Erzählst uns ein wenig aus dem, plauderst ein wenig aus dem Nähkästchen.
Nehme auch ich euch mit hinter die Kulissen.
Kulissen, auch von Max Kruse.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer, bestens aufgelegt, bestens gelaunt, ein wenig verschnupft. Und zwischen Pizarro-Abschied und dem nächsten Kracher der Bundesliga. Wolf, Christoph, Fuß.
Toll. Das war eine tolle Anmoderation.
Oder?
Es war alles richtig.
Das ist selten der Fall.
Es hat alles gestimmt.
Also meistens ist es ja so, dass entweder richtig ist oder gut. Aber das gut ist und richtig, das kommt selten vor eigentlich.
Das ist ganz viel Richtiges.
Das ist wie bei den Geschichten. Du bist ein bisschen nasal, Wolf. Muss man sich Sorgen machen? Nein.
Nein. Es ist ein handelsüblicher Schnupfen, den ich jetzt schon ein paar Tage mit mir rumtrage. Wer kleine Kinder hat, weiß, ein Schnupfen kommt und geht, wie es ihm gefällt.
Wie bist du? Wie geht man als jemand, der auf seine Stimme angewiesen ist, auch außerhalb dieses Podcasts? Wie geht man da so damit um? Hat man da die handelsüblichen Drogen oder gibt es da spezielle Tricks, die du jetzt noch auf Lager hast?
Ich nehme immer so Tystus 52 beim ersten Kratzen im Hals. Das verhindert in der Regel, dass irgendwas Bahnbrechendes passiert. Also irgendwie eine schlimme Grippe oder eine schlimme Eskalation. Ich kann auch ganz normal arbeiten und jetzt helfe ich mir mit Lemozin, Halstabletten mal und ein bisschen Nasenspray. Und wenn ich weiß, dass ich längere Strecken erzählen muss, dann gibt es da so ein Moos.
Wie heißt das? Ich weiß Moos?
Nicht, ja.
Warte mal. Moos?
Ich hab die.
Also so wie das Moos, was in den Wäldern wächst, oder?
Ja, so Moos-Tabletten, die heißen irgendwie Moos, XYZ.
Mooshammer, ja.
Aber die sind auf jeden Fall gut, die beruhigen die Stimmbänder und so und das ist alles, das ist okay.
Und so also bist du auch so für Hausrezepte zu haben, so mit keine Ahnung, warmes Bier trinken und Salzwasser gurgeln, Eigenurin.
Wenn es ganz schlimm ist, dann mal inhalieren.
Okay.
Aber da bin ich weit von entfernt.
Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Punkt 1.
Ja, wir sind auch medizinisch.
Ja, absolut.
Podcast. Das ist ein Podcast.
Ja.
Ein Podcast.
Ja, ich bin ja auch wieder, das hört man offensichtlich aber nicht, was mich sehr freut. Ich bin ja auch noch, wie in der vergangenen Woche übrigens schon, oder in der vorletzten war es, glaube ich, ein wenig betäubt.
Ja,
ich komm frisch vom Zahnarzt. Genau, alles oberhalb der Oberlippe bis zur Nase ist betäubt, fühlt sich extrem komisch an.
Ja, das glaube ich.
Aber auch irgendwie lustig und besser als Schmerzen, sage ich immer. Also ich bin der beim Zahnarzt immer, wenn es die Spritze gibt, als erster hier schreit, weil ich das lieber eine Spritze habe und 3 Stunden betäubt bin, als da irgendwie am Nerv rumgebohrt zu werden. So, das mag ich nicht so gerne. Gibt wahrscheinlich auch wenig Leute, die das cool finden.
Aber. Wenn die Betäubung nachlässt, das ist ein bisschen unangenehm,
ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Da wird so pelzig an der Seite.
So pelzig, genau. Pelzig ist ja echt moosig-pelzig.
Moosig-pelzig.
Fast wie Lappinkulta.
Nein, aber es war echt ein schönes Abschiedsspiel.
Da wollte ich drauf zu sprechen kommen.
Das hat total viel Spaß gemacht. Also das Ding war natürlich ausverkauft. Und ich habe es selten erlebt, dass eine Bayern-Abordnung im Weserstadion so beklatscht wurde, wie am vergangenen Samstag. Also auch Arjen Robben, der Teile mitgegangen ist, mit mir mitgegangen ist als Co-Kommentator, dem habe ich auch gesagt, also wie du ausgepfiffen wurdest hier, wie sie dich bepöbelt haben und jetzt kommst du hier rein und es ist ein warmherziger, ein Regen aus warmherzigem Applaus und gar Jubelstürmen. Ne?
Glaubst du, weil das ein anderes Publikum einfach ist oder woran
liegt das? Nee, das ist genau das Gleiche. Also je härter sie pfeifen, umso mehr haben sie Angst vor dir. Das ist es, glaube ich. Also das ist dieses Bepöbeln und Auspfeifen ist eine besondere Form der Wertschätzung in Bremen.
Aber eben, es hat ja jetzt nicht, er wurde ja jetzt gefeiert.
Nein, das war jetzt 0,0 boshaft. Also wurde er gefeiert und jetzt, glaube ich, auch haben sie gezeigt, dass sie großen Respekt halt vor der Lebensleistung haben. Das war bei Mario Gomez im Übrigen ganz genauso und Philipp Lahm ist da reingelaufen. Und aus Bremer Sicht war es wie so ein Klassentreffen. Also Thomas Schafer wieder da. Der an der Seitenlinie stand, der auch bei mir saß als Co-Kommentator. Und so die Bremer Familie quasi bester Dinge.
Bum, bum, Toni.
Zusammen zu einem ganz großen Anlass. Genau, Toni Ailton noch und Pizarro vereint sie halt alle. Und trotzdem, wenn man genauer hinguckt, der hat natürlich mehr Pflichtspiele gemacht für die Bayern als für Werder. Ne?
Was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ja.
Ja, absolut. Und ist eigentlich ja Botschafter für den FC Bayern, weltweiter Botschafter. Jetzt kann man sagen, okay, du stehst nach der Karriere vor der Wahl. Wirst du Botschafter für die Bayern oder wirst du Botschafter für Bremen? Also im Subtext steht, willst du mit Bayern-Legenden um die Welt reisen oder willst du mit Werder-Legenden das Bremer Umland bereisen und den Sparkassen-Cup in Achim spielen.
Und?
Dann ist klar, wofür du dich entscheidest eigentlich, dass er aber dann trotzdem sein Abschiedsspiel dort macht und das ausverkauft. Ich glaube, in München die Allianz Arena hätte er nicht ausverkauft. Mhm. Aber das Weserstadion verkauft er halt aus. Und er macht ja überhaupt keinen Hehl auch aus seiner Nähe zu München. Und als echter Bremer musst du natürlich aufrichtige Abneigung eigentlich zur Schau stellen.
Das ist der Punkt.
Gegen den HSV und gegen die Bayern vor allen Dingen.
Das gibt es halt also nicht viele Spieler, ne, die das hinkriegen.
Ja, und auch das macht es dann vielleicht oder macht ihn und seine Persönlichkeit dann vielleicht auch so besonders. Und er hat dann noch 3 Tore gemacht und hat dann am Ende noch einen Elfmeter gehalten. Also das Ding hat er
besser
alles.
Geht.
Besser geht nicht, muss man wirklich sagen.
Die erzähl mal so ein bisschen, das ist ja mal das Schöne von Abschiedsspielen. Wir haben ja auch ein großartiges Abschiedsspiel damals zusammen erlebt, Wolf.
Van der Vaart.
Danach gab es wirklich, wirklich eine wilde Party im Hamburger East. Ich erinnere mich mit, die Holländer wissen halt, wie man feiert. Das kann man wirklich so sagen. Das ging bis in den frühen Morgen, bis Louis van Gaal mit Truss, glaube ich, damals schon zum Frühstück kam, da gingen gerade die Letzten aufs Zimmer, so ungefähr war es.
Er war aber auch erst eine Stunde im Bett.
Ja, genau, aber er kam schon wieder runter.
Aber ein Louis van Gaal braucht nicht viel Schlaf nach einer langen Partynacht.
Richtig, und ging's ähnlich zu und her oder war es alles ein bisschen gesitteter?
Es war insgesamt familiärer. Ja. Also die hatten alle die Frauen dabei, die meisten die eigenen. Kinder waren noch mit dabei. So, und in Bremen, es hatte halt wirklich was von Bremer Happening. Weil es war der alte Vorstand war da, der neue Vorstand war da und das gab's ja in den letzten Jahren immer wieder mal so, so Sniper-Attacken von Altvorderen und auch Budenski und so und Marco Bode und also alle kamen da zusammen, Kohfeldt, Tim Borowski natürlich als ehemaliger, aber auch als ehemaliger Co-Trainer. Und du hattest das Gefühl, das freuten sich alle auch wieder so aufeinander im Sinne von Pizarro und im Sinne des Vereins. Und wie ich sagte, die meisten mit Familien da, da geht es dann ohnehin schon mal eine Spur ruhiger zu. Pizarro hatte darauf geachtet, dass auch kulinarisch sein Leben bestmöglich abgedeckt wird. Es gab eine bayerische Ecke, es gab eine mediterrane Ecke, es gab eine
Bremer Ecke.
Peruanische Ecke, es gab eine Bremer Ecke. So, und es fehlte an nichts und es gab irgendwie tolle Gespräche, auch Tanz natürlich, aber in allererster Linie hatte das sowas von Happening und Get Together.
Keine Skandale, keine Eklats, keine.
Also nichts, was mir bekannt wäre oder was ich hier auch im Podcast erzählen würde. Aber
Semino Rossi.
Ich hab nichts gesehen. Semino Rossi war nicht da.
Was? Das ist natürlich das ist der erste Skandal, ehrlicherweise.
Die Eltern von Pizarro waren da, sein Entdecker, sein erster Trainer, das wusste er nicht. Yandy Lay war da, der auch zum Ende hin da noch eine Riesenshow abgezogen hat. Also das war wirklich vom Allerfeinsten. Im Weserstadion gingen alle Lichter aus und die Handylampen an und dann kam der auf einmal, stellte sich in die Mitte des Platzes und hat da einfach 10, 12 Minuten Vollgas gegeben. Es war Weltklasse. Es war wirklich Weltklasse. Der war dann danach noch auf der Arte-Show-Party. Spektakulär.
Einen Namen habe ich hier noch stehen, der auch dabei war und auch, glaube ich, bei dir als Co-Kommentator fungiert hat. Max Kruse.
Ja.
Hat sich ja auch ein bisschen was getan. Wie sehr hat der denn durchblicken lassen, wie es ihm so wirklich geht oder nicht geht? Der hat sich ja danach kurz danach verletzt. Ich hoffe, du hast da nichts mit zu tun.
Nee. Ich glaube, der Abend auch nicht, ehrlich gesagt.
Der Abend auch nicht. Hätte man auch den Verdacht haben können. Also ich sag mal so, Max Kruse, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange, hatte immer vielleicht auch das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen. Aktuell würde ich sagen, ist sogar eine kleine Wohlstandspocke draus geworden. Dennoch ist er immer ein Spieler, der, haben wir schon mal drüber gesprochen, der jedem Team, glaube ich, noch was geben kann. Und in Wolfsburg sieht man das offensichtlich mittlerweile anders. Wie offen hat er darüber gesprochen?
Ja, also wir haben jetzt, es war ja so ein Abend zum Feiern, ne? Und das war auch dann so ein Nachmittag zum Feiern. Also dann, da sprichst du dann jetzt nicht direkt über die Problemzonen. Und damit meine ich nicht die am Bauch, sondern die beruflichen. Da hätte ich im Übrigen auch ein bisschen was zu erzählen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der die Pocken anderer kritisiert. Ich finde, auch du solltest dich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist ein anderes Thema.
Wollte ich sagen.
Er hat halt erzählt, dass es sehr anstrengend war für ihn, weil er 60 Minuten gespielt hat. Also es waren ja Drittel, ne, die gespielt wurden, weil insgesamt drei Mannschaften beteiligt waren und Kruse spielte also 60 Minuten. Das hat er lange nicht. Und das hat er auch so zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, dass es kein unzufriedener Mensch ist, weil er weiß, was er hat und weil er weiß, was er kann und weil er weiß, dass sich irgendein Club finden wird und zwar vielleicht sogar ein durchaus namhafter und vielleicht sogar auch noch ein Bundesliga-Club, der irgendwann in der Winterpause Bedarf verspürt und dann nochmal ein Angebot nach Wolfsburg schickt.
Wie fandest du das denn so ein bisschen darum herum? Also er hat sich ja quasi so ein bisschen halb im Spaß, halb im Ernst, dann auch bei Werder nochmal in Schnee geworfen und hat gesagt, pass auf, hier würde ich immer hinkommen und würde sogar auf Geld verzichten.
Die Leute haben ihn empfangen mit Standing Ovations haben ihn total gefeiert. Also das ist, wenn du einmal in Bremen warst, da muss schon viel passieren, dass sie dich nicht mit offenen Armen grundsätzlich empfangen. Ich glaube nicht, dass es im Bremer Modell im Moment reicht. Dafür reicht auch wirtschaftlich. Ja. Dafür reicht einen wie Max Kruse zu verpflichten. Der Bedarf besteht auch gar nicht, weil sie eigentlich gut aufgestellt sind. Also wir haben mit Burke und mit Füllkrug und mit Duxch einfach Top-Leute vorne drin.
Die auch einen Taler kosten,
Absolut. Und wenn es da nochmal eine längerfristige Verletzung geben sollte, dann glaube ich, denken sie drüber nach, aber das ist, glaube ich, wirtschaftlich so aus der Welt. Und der weiß halt, also Max Kruse kennt schon auch seinen Preis, ne?
Ja.
Und der fängt ja jetzt, der hatte so einen VJ dabei, also quasi einen, der ihn, Content Creator heißt das heutzutage, glaube ich. Ja, also der ihn mit der Kamera begleitet und halt damit Content produziert für seinen YouTube-Channel, den er mit seiner Frau betreibt. Insofern war der auch die ganze Zeit um uns herum und hat uns gefilmt und natürlich vornehmlich ihn, wie er sich da so als Co-Kommentator machte. Der ist ja mit sich und der Welt ist er ja im Reinen.
Definitiv.
Das muss man wirklich sagen, weil er alles sagt, was ihm auf der Seele liegt und auch öffentlich. Und wenn irgendeiner schreibt, er habe eine schwere Verletzung, da macht er mal kurz die Tür auf und sagt, naja, also so schwer ist es nicht, es ist ein Muskelfaserriss, da werde ich dann auch in 3-4 Wochen wieder fit sein.
Und ich habe ja keine Eile, hat er noch hinterher geschoben.
Genau. Und macht's noch mit einem kleinen Karlauer. Und dann ist er ja auch im Herbst seiner Karriere, das gehört ja schon auch dazu, mit dann fast Mitte 30. Und weiß, das geht noch 1-2 Jahre und dann geht's vielleicht nur in die USA, wenn er das verspürt. Du, und wenn der Bock hat, ne? Also der fährt ja ohnehin gerne nach Las Vegas zum Pokern, kann ich mir auch gut MLS oder so
vorstellen. Ja, definitiv. Würde passen. Auch sein Sohn lebt ja in Staaten. Also von daher wird das definitiv passen. Die sind ja mittlerweile.
Aber man überlege sich, entschuldige Ossi, man überlege sich, ne? Er wäre fit. Ja. Und würde in Wolfsburg einigermaßen spielen. Und die ganzen Vorgeschichtchen, das ist jetzt viel hätte, wenn wäre, ich gebe zu, aber die ganzen Vorgeschichtchen in der Nationalmannschaft hätte es nicht gegeben.
Wäre das genau der
das
Typ?
Das wäre ja das ja. Zu 100%. Und da wird es überhaupt keinen Zweifel geben. Weil über die fußballerischen Fähigkeiten, ich kenne keinen, der sich über die fußballerischen Fähigkeiten, also kein Kundiger, der sich über die fußballerischen Fähigkeiten von Max Kruse mal negativ geäußert hätte.
Total.
Das wäre genau der Mann, der jetzt, also zumal in einem 26er-Kader, der wäre dann auch gar nicht beim Abschiedsspiel gewesen, sehr wahrscheinlich, sondern hätte in der Nations League dann vielleicht für die letzten 10 Minuten mal rausgeguckt, in Wembley oder in Leipzig gegen Ungarn. Aber es sind zu viele hätte, wenn wir.
Ja, das ist natürlich ist es zu viel.
Können wir hier ja machen.
Genau, da ist ja auch eine Spielerei. Und ich meine, wir haben letzte Woche über unser beider Kader auch gesprochen. Da hatten sie noch nicht gekickt. Jetzt haben sie zweimal gekickt, was jetzt, ich würde mal sagen, eher durchwachsen war. Und ich bin völlig bei dir, dass Kruse in Topform einer wäre, der da genau reinpassen würde, auch für so ein Turnier, dann jemand ist, glaube ich, der einer Mannschaft gut tut. Ich meine, nicht umsonst hat Deutschland ihn ja auch mit zu Olympia genommen, weil er, glaube ich, auch jemand ist, der eine Gruppe belebt. So, ne? Natürlich macht er auch mal irgendwie, ich sag mal, einen Scheiß, aber immer mit einem, ja, der hat den Schalk im Nacken, sagt man, glaube ich, so schön. Ja, ne? So Ribéry-mäßig, ne? Ja, oder einen Hass, der kippt einen irgendwie von hinten auch mal einen Eimer über den Kopf oder so. Einen, der einfach die Truppe bei Laune hält. So, wenn es vielleicht auch mal gerade langweilig wird oder man droht, einen Lagerkoller zu bekommen. Ne? Ich glaube, einen Lagerkoller kriegst du mit Max Kruse im Kader nicht, würde ich jetzt mal behaupten. So.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
Und langweilig wird es mit dem tatsächlich nie. Ich kann verstehen, dass man in Wolfsburg, sage ich mal, ob seiner Nebenaktivitäten, du hast gerade den VJ angesprochen, der ist, glaube ich, auch mit zur Vertragsunterschrift damals schon gekommen, das hat er sich alles zusichern lassen und so, dass das nicht immer nur gut ankommt, dann hat ein Rennstall nebenbei, dann diese YouTube-Serie und so weiter und postet dann ja auch fromm fröhlich frei, wenn er morgens ein Omelett isst mit Käse überbacken und abends noch einen Döner und zwischendurch eine Pizza.
Ja.
Aber, und da bin ich wieder bei diesem Grundsatzproblem des Fußballs, was wir auch schon an anderen Personalien abgehandelt haben, das weiß man meiner Meinung nach, wenn man Max Kruse holt.
Ja.
Oder? Das ist halt irgendwie im Preis und Paket mit inbegriffen. So. Und ich finde es dann immer lustig, wenn sich dann Funktionäre, Trainer, wie auch immer, ein halbes Jahr später wundern und sagen, ja Mensch, also dass das so ein bunter Vogel ist, das konnte ja keiner ahnen. Das
ja, aber grundsätzlich definieren sich natürlich die Fußballbetriebe in der ersten und zweiten Bundesliga über Leistung und über Top-Leistung. Und ich meine, dass die Spieler eben auch unterschreiben, dass sie sich entsprechend verhalten. Also gesundheitsförderlich verhalten.
Klar.
Und gewisse Sportarten nicht machen dürfen, weil sie eben bei einem Bundesligisten unter Vertrag stehen und gewisse Dinge einfach nicht machen dürfen.
Aber sollen. Da ist mir jetzt also, nichts bekannt, oder? Dass er jetzt dich da
es hat ja auch nie einer gesagt, woran es jetzt lag.
Genau.
Also woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen?
Ja, das ist immer die Frage, woran hat es gelegen? Ja, Frage.
Woran hat es gelegen? Da kann ich dir nicht sagen, woran hat es gelegen.
Also, dass der plötzlich nicht mehr im Kader auftauchen soll. Ich halte es auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass wenn Kovac dann doch jetzt bis zur WM irgendwann quittiert werden sollte, dass der Neue dann plötzlich wieder voll auf Kruse setzt.
Absolut. Also
oder einfach sagt, pass auf, du hast die Winterpause, nimm 10 Kilo ab und dann will ich dich in absoluter Top-Verfassung. Und dann bist du mein Mann. Und dann marschiert er auch. Also und dann ist VJ und dann ist auch plötzlich, gibt's auch keine überbackene, mit Käse überbackene Quattro Formaggi, verstehst du?
Ja.
Also das ist...
Alles gehört alles zusammen. Es ist, ich finde...
Aber du hast halt im Grunde hast du recht, wenn du das Paket verpflichtest, weißt du, was du für ein Paket verpflichtest.
Ja.
Der ist ja nur, ich will jetzt nicht sagen... transparent, aber ein Stück weit ist er natürlich schon gläsern.
Jo.
Weil er einfach schon sehr lange in der Bundesliga spielt.
Ja, und weil er auch also sehr viel Nähe jetzt nicht zulässt. Wie, ne? Also er macht ja keinen Hehl draus, wenn er sich,
genau.
wenn er sich also auch eine musst, Shisha raucht. Oder, ne?
Du also. Musst ja nicht bei einem Südamerikaner, da musst du dann immer noch mal zwei Leute ins Unterholz an Zaun stellen, die dann mal gucken und sagen, was ist das denn für einer?
Ja, genau.
Also ein guter Fußballer, aber
genau.
bei Max Kruse machst deinen Computer an oder deinen Mac an und dann sagst du, so, jetzt gucken wir mal. Aha.
Ja, Twitch, ja. Insta, whatever. Ja, absolut.
Das volle Programm.
Das volle Programm. Also, und also ich glaube, wenn man, man musste kein Raketenwissenschaftler sein oder auch kein studierter Sportwissenschaftler, um zumindest erahnen zu können, dass es mit Kovac und Kruse nicht so ganz einfach werden könnte, würde ich jetzt mal.
Schwierig werden könnte.
Ja, auch von der Spielweise her und so. Ne? Also,
aber ist ein dankbarer Co-Kommentator. Also ist er wirklich.
Wäre das was
also,
für die Zukunft?
Keine Ahnung. Also why not? Er hat gesagt, er fand es ganz gut.
Ja. Hier,
unser Sat.1-Boss hat gesagt, Mensch, das ging doch. Jetzt ist das natürlich da ein Spaßkick und man macht das dann eher mit einem Augenzwinkern, aber... Warum nicht? Also Kruse war, glaube ich, so, dass er sich's anhören würde, wenn einer käme. Ja, klar. Ja, ja sicher.
Ja, ist doch, also ja, nochmal, vom Typ her, glaube ich, einer, der, und der hat ja auch mal ein bisschen was zu erzählen, ne? Nicht nur über sich, sondern auch über andere. Das finde ich ja immer schön.
Guck mal, wo der überall gespielt hat auch.
Eben.
Also der kann ja ganz viele Vereine kann er ja abbilden.
Und das finde ich ja immer schön, wenn es dann, Wenn wir jetzt über Experten reden, da haben wir ja auch schon, ich sag mal jetzt abseits dieses Podcasts, oft und viel diskutiert und fachgesimpelt, was am Ende einen guten Experten oder Co-Kommentator für dich oder für uns Kolumnisten auszeichnen muss, auszeichnen sollte. Und da habe ich auch ganz, ganz viele Diskussionen schon innerhalb meiner Redaktion mit Kollegen im Freundeskreis und so weiter diskutiert, weil da jeder seine eigene Meinung und auch seine eigene Wahrnehmung hat. Genauso, was Kommentatoren angeht. Ne? Das muss ich dir als Letzter erzählen, ne? dass sich da die Geister scheiden. Aber genauso ist es ja bei Experten auch. Und ich glaube, Max Kruse ist per se erstmal jemand, dem ich es zutrauen würde, weil er eben auch Nähe zulässt. Und ich finde immer einen Co-Kommentator oder einen Experten gut, wenn der ein bisschen was aus dem Nähkästchen auch plaudert, ne? Und nicht nur, sag ich mal, stumpf seine sportliche Expertise, was ja auch wichtig ist, definitiv. Aber es ist natürlich schön, wenn ich nehme jetzt mal zwei Beispiele, die ich sehr, was das angeht, immer sehr gut fand, ist Christoph Kramer, der finde ich, überragend macht, und auch ein Sandro Wagner, finde ich, jetzt sind zwei Beispiele. Die erzählen dann halt auch mal ein bisschen, wie es dann bei Bayern in der Kabine war oder bei der Nationalmannschaft und so. Das finde ich gut. Und das, glaube ich, wäre bei Kruse definitiv auch der Fall.
Ja, Ja, sehr wahrscheinlich ist es so. Sehr wahrscheinlich ist es so. Und nichtsdestotrotz und darüber hinaus hat er ein großes Portfolio an fußballerischem Sachverstand, ja, weil er einfach mit ganz vielen zusammengearbeitet hat. Also und auch mit ganz vielen Clubs und mit ganz vielen Trainern und mit ganz vielen Ideen konfrontiert wurde. Und er fand jetzt nicht alles cool. Das hat er ja immer wieder auch zum Ausdruck gebracht. Aber bei manchen Sachen hat er sich auch angepasst und das hat dann schon gut funktioniert. Aber jetzt ist er ja noch Fußballer, also dementsprechend bis auf Weiteres steht er für das Fernsehpublikum noch nicht zur Verfügung. Also nicht dauerhaft, sondern eher, wenn dann eher punktuell.
Also bevor wir das Thema beenden, würde ich gerne noch eine Anekdote, weil die für mich so bezeichnend ist, was Max Kruse angeht, erzählen, die ich persönlich erlebt habe. Damals war ich noch Gladbach-Reporter bei Sportbild und ihr erinnert euch wahrscheinlich alle und du, Wolf, im Speziellen an die Geschichte. Er war bei der Nationalmannschaft, hatte, glaube ich, 4 oder 5 Länderspiele, die haben in London gespielt und dann hatte er ja den besagten Damenbesuch auf dem Zimmer oder soll er gehabt haben und ist daraufhin, es war sein letztes Länderspiel, ne? So, und wir hatten damals die Geschichte rausbekommen und ich war der Glückliche oder Unglückliche, der Kruse damit konfrontieren musste und habe ihn damals angerufen und habe ihm das gesagt und normalerweise weißt du ja, wie Leute dann reagieren. Entweder wirst du bepöbelt, beschimpft, mit Anwalt gedroht oder als Lügner tituliert. Bei Max Kruse war es so, er hat das hingenommen, hat da seinen Satz zu gesagt und am nächsten Tag ging es weiter. Also der ist dann halt einfach eine ehrliche Kreide und der nimmt dir das dann auch nicht übel. Natürlich fand er es am Ende nicht toll, dass es rauskam, aber er hat da einfach professionell, sag ich mal, reagiert. Und das ist halt auch eine besondere Geschichte, finde ich.
Total. Ne?
Total. Also er steht zu seinen Macken auch, das meine ich damit. Ne?
Ja. Also so reflektiert ist der. Ja. Und so nehme ich den. Also so empfinde ich den. Ja. Das ist so. Und wenn er auf was keinen Bock hat, dann sagt er, er hat keinen Bock.
Genau.
Also das, ja, damit kann ich relativ gut umgehen.
Absolut. Und immer 10-mal besser, auch offenes Visier, finde ich, als dann hintenrum und weiß ich nicht, dann hörst du 3 Jahre nichts oder wunderst dich, warum sich einer nicht mehr meldet. Dann sag's halt doch. Werbung.
Das Tolle ist, dass wir heute von einer Kooperation berichten können mit einer Firma, die sich um männliche Körperpflege kümmert. Ossi, manscaped.com. Wir sind ein vornehmlich männlich dominierter Podcast, also werden vornehmlich von Männern gehört. Das heißt, es ist ein Thema, was eigentlich alle betrifft. Du hast natürlich auch viele weibliche Fans. Die wollen wir nicht außen vor lassen. Das könnt ihr euren Männern schenken, also bei Bedarf zumindest. Ich habe das Paket zugeschickt bekommen von denen und muss ehrlicherweise sagen, ich bin hellauf begeistert. Es ist vom Körperhaarrasierer bis zum Nasentrimmer alles mit dabei, was du brauchst. Du kannst das Ding unter der Dusche benutzen. Du kannst die Teile unter der Dusche benutzen. Es sind Trimmer mit hochmodernen Keramikklingen mit Skin Safe Technology. Also Klingen, die helfen, das Risiko von Verletzungen zu mindern.
Ganz wichtig.
Ja, das
ganz
ist wichtig. Es soll sich ja keiner verletzen. Es soll gut aussehen, aber soll sich ja keiner verletzen. Also da freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute der Community diese Kooperation bekannt geben können und es für jeden, der es in Anspruch nimmt, dann noch 20% Rabatt gibt, Ossi.
Ja, also ich kann es auch nur mal betonen, das ist wirklich ein tolles Paket von Manscaped, was Manscaped da zusammengestellt hat. Das ist die beste Quelle für Produkte, wenn es um die Männerpflege der unteren Hälfte auch geht. Und auch das ist nicht unwichtig heutzutage. Ich glaube, es gilt für Journalisten wie für Fußballer, für viele Männer weltweit. Nicht zuletzt haben das schon 4 Millionen Männer benutzt. Das sind nach meinen Hochrechnungen ungefähr 8 Millionen Kronjuwelen, die dort von profitiert haben. Von diesem
schöne tollen Rechnung von dir, finde ich gut.
Von diesem tollen Service.
Gute Rechnung von dir, ja.
Und du hast in dem Paket sogar noch unterschlagen, sogar eine coole Boxershorts, ein schickes Shirt ist auch noch mit dabei.
Kulturbeutel?
Für unsere
Kulturbeutel.
Kulturbeutel, ja. Ja, sehr schicker Kulturbeutel, wo ihr alles reinpacken könnt, was ihr für eure Körperpflege braucht. Und Wolf hatte schon erwähnt, das exklusive Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer gilt insofern, dass ihr 20% bekommt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf manscaped.com den Code EHM für eine Halbzeit mit 20 für 20% eingibt. Manscaped.com, manscaped.com, EHM, eine Halbzeit mit 20 ist der Code. Steigert euer Selbstwertgefühl und benutzt mit Manscaped das richtige Equipment für euch und für den Job.
In dem Fall gilt wirklich, besser geht nicht, Männer.
Besser geht nicht. Werbung Ende. Es gab wieder großen Wirbel, große Diskussionen, Wolf, in der vergangenen Nationalmannschaftswoche abseits des Sportlichen. Und wir haben ja auch schon oft und werden auch noch oft über Katar und die WM reden. Ich finde ein Thema...
Ja, wir haben gestern, ich war gestern in Berlin, also ich war 2 Tage in Berlin. Wir haben gestern mit Magenta das große WM-Paket vorgestellt.
Ja, habe ich gesehen.
14 Stunden täglich.
Wir sind von der WM. Wir waren ja auch vor Ort mit einem Kollegen.
Habe ich gesehen.
Die Diskussion ging vor allen Dingen um diese One Love-Binde. Und ich glaube, dass es auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr intensiv diskutiert haben. Wie jeder wahrscheinlich. Und mich würde deine Meinung dazu natürlich auch interessieren. Vielleicht einmal ganz kurz vorweggeschickt. Es gibt ja die berühmte Regenbogenbinde, die Manuel Neuer auch bei der EM getragen hat. Jetzt hat der DFB unter anderem mit 9 weiteren Nationen, also 10 Nationen insgesamt, bekannt gegeben, dass sie eine eigene Binde kreiert haben. One Love steht da drauf. Da ist eine 1 drauf und ein Herz und sind, weiß nicht wie viele verschiedene Farben. Und sie soll vor allen Dingen dafür stehen, dass es eben, wie der Name schon sagt, Fußball die Welt vereint und alle, der Fußball für alle da ist, so war der Claim ungefähr.
Ja.
Und danach gab es Riesenwirbel, weil es offenbar das falsche Zeichen sei, so warnt sich zumindest viele Politiker und auch sonstige Experten, Journalisten, wie auch immer einig, bei den Kollegen, der mit den 4 großen Buchstaben wurden sie als Bindenfeiglinge bezeichnet. Die Bindenfeiglinge, und da sind natürlich auch relativ viele Politiker drauf angesprungen und auch Menschenrechtler haben sich wieder geäußert und haben halt in Frage gestellt, dass es halt ein Einknicken, oder haben halt gesagt, es sei ein Einknicken vor Katar. Man hat halt irgendeine Binde erfunden, um eben dieser dem aus dem Weg gehen zu müssen, dass man mit der Regenbogenbinde in Katar aufläuft und da möglicherweise den Gastgeber vergrätzt. So, das ist die Vorgeschichte. Deine Meinung, Wolf?
Ja, weißt du, was ich glaube? Das ist so, diese absurde Diskussion und auch die Reaktion, was die neue Kreation der Binde betrifft, ne, ist eigentlich zurückzuführen auf ein völlig plumpes, dumpfes Social Media Geklapper, wo jeder versucht, an irgendetwas herumzunörgeln. Ey, da wollen Leute ein Statement abgeben, ne, zur Sache. Und wollen sich für Vielfalt einsetzen und wollen mit dieser Symbolik in das WM-Turnier gehen. Und suchen sich jetzt irgendeinen Weg, wie man das jetzt möglichst, wie man es möglichst setzen kann. Da ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts dabei.
Ja, sehe ich genauso, ja.
Also diese Binde, über diese eine Binde zu diskutieren, ist genauso absurd, wie über diese andere Binde zu diskutieren. Lass doch die Leute mit einem, also wenn sie diese Symbolik transportieren wollen, da ist doch nichts dabei. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, sich aufzulehnen gegen den Staat Katar möglicherweise oder gegen die politische Führung von Katar, sondern es geht einfach nur darum, ein Zeichen zu setzen für Vielfalt, also ein Ding der Selbstverständlichkeit für jeden, der klar denken kann. So. Und das ist es. Mehr ist es nicht. Es ist keine Aggression im Spiel. Das ist eigentlich, in Wahrheit ist es ja nicht mal diskutabel.
Ja, das ging aber dafür, also ging es halt ganz schön hoch und her.
Ich weiß, also
du weißt ja auch, was passiert, wenn die Wilden eine Kampagne lostritt.
Ich finde das gar nicht diskussionsfähig und diskussionswürdig. Und es ermüdet mich ehrlicherweise brutal. Also wenn die das Gefühl haben, sie müssten mit dieser Symbolik vor die Tür gehen, dann sollen sie es machen. Das finde ich gut.
Ja, vor allen Dingen.
Dann finde ich es gut.
Was ich noch einen entscheidenden Punkt finde, ist, es haben sich 10 Nationen zusammengetan und ja offensichtlich was überlegt.
Ja.
Und sie haben diese Binde, jetzt kannst du sagen, erfunden oder kreiert, nenn es wie du willst, ist ja scheißegal, die, wie du richtig sagst, für Vielfalt stehen soll, die über die Schwulen und Lesben, LBCTQ, ICQ, PTM-Bewegung hinausgeht, auch gegen Rassismus und, ne, und so weiter und so fort. Und dann machst du was und 10 Nationen entscheiden sich, diese Binde zu tragen, schon in der Nations League und auch in Katar. Und dann kriegst du es halt noch volles Mett um die Ohren gehauen. Das finde ich total absurd, weil du machst was, du hast eine gute Intention und trotzdem ist es wieder nicht gut genug. Es ist feige, es ist das falsche Signal. Lass sie doch erstmal was machen. Sei doch froh, dass sie überhaupt was machen.
Finde ich auch.
So.
Finde ich auch.
Und,
das ist so ermüdend. Ja, das ist so ermüdend. Deshalb, es ist ein klassisches Social Media Phänomen. Einer kommt und macht was, wird von ein paar Leuten beklatscht. Und die anderen suchen und finden das Haar in der Suppe. Weil wenn du eine Entscheidung triffst und eine Lage schaffst, findest du Leute, die diese Lage kritisieren. Das liegt ja in der Natur der Entscheidung.
Das hat übrigens, hat Hansi Flick darauf auch nochmal, finde ich, sehr gut gesagt. Er hat gesagt, es ist immer einfach, wenn Leute was entschieden haben, das zu kritisieren, wenn man nicht selber irgendwas entscheiden muss. Ne?
Da geht es ja dann auch um das hohe Lied der Diplomatie.
Ja.
Jetzt ist das ja sowieso hochsensibler Bereich, weil die fahren ja alle dahin, um Weltmeister zu werden. So, das Ding ist verrutscht vor 12 Jahren, als die Entscheidung gefallen ist. Man hätte diese Diskussion sehr wahrscheinlich gar nicht führen müssen, wobei, also jetzt Russland ist jetzt auch nicht besonders homosexuellenfreundlich, vorsichtig formuliert. Ja, also da musst du dann auch mit Symbolik und so weiter, musst du da wahrscheinlich, also war ja glaube ich so, also wir hatten ja 18, hatten wir das ja auch.
Richtig.
Ne? Musst du ja auch vorsichtig, also ist ja, das ist ja auch hochsensibler Bereich, weil da geht es ja dann auch um diplomatische Konstrukte, die da in irgendeiner Form bedient werden müssen. Also ich kann das alles nicht begreifen.
Konntest du den Anruf von und die Meinung von Uli Hoeneß begreifen, der im Doppelpass, in dem ich übrigens am Sonntag sitze, jeder, der am Sonntag um 11 Uhr noch nichts zu tun hat, gerne bei den Kollegen von Sport1 einschalten, gesehen, gehört, gelesen, verwundert.
Gelesen. Mhm. Ich hab's gelesen und ich habe den Doppelpass, glaube ich, 100 Jahre nicht gesehen.
Ja.
Und ich habe, ich war auch 100 Jahre nicht da, ne? Also das gehört schon auch dazu. Also weil es ist halt schwer für mich zu stemmen, weil Rückreise. Das ist halt immer Topspiel-Rückreise. Und wenn ich mal einen freien Sonntag habe, dann genehmige ich mir den auch mit der Familie. Aber das nur am Rande. Und habe dann halt am Sonntagabend gelesen, dass offensichtlich Uli Hoeneß Langeweile hatte.
Ja, ja.
Und da angerufen hat und sich dann halt einfach komplett verstiegen hat.
Verstiegen heißt in dem Fall? Wie meinst du es?
Naja, also ich glaube, seine Intention zu kennen, weil er den tiefen Impuls verspürt hat, das Engagement der Bayern in Katar zu verteidigen.
würde ich unterschreiben.
Also da ging es einfach darum, ein Schutzschild zu setzen. Und jetzt hat er halt mit Andreas Rettig da einen sitzen, der einfach keinen Millimeter zurückweicht. Und der auch nicht in Ehrfurcht erstarrt, wenn er von Uli Hoeneß attackiert wird. So, sondern der dann halt sehr klar und nachvollziehbar argumentativ versucht, dem Ganzen Herr zu werden. Und dann kommt Uli Hoeneß in Wallung und bringt alles auf den Tisch mit Öl und Heizung und Warmwasser und so.
Ja, genau. Warum, ob denn der Herr Rettich dann auch kalt duscht im Winter?
Nimmt dann die ganze, bezieht dann plötzlich auch die ganze Golfregion mit ein. Aber die ursprüngliche Intention war einfach nur zu sagen, die Lage der Arbeiter in Katar hat sich verbessert. Also die Menschenrechtsbedingungen in Katar haben sich verbessert. So, das ist eigentlich das, was er sagen wollte. Und danach explodiert alles.
Ist es denn so, weil, also es hat ja erstmal einen Unterhaltungswert. Ne? Das ist, glaube ich, unbestritten, wenn Uli Hoeneß zum Telefon greift und sich da in so eine Sendung zuschalten lässt, ob das jetzt der Doppelpass oder was anderes ist, ist in dem Fall zweitrangig. Und dann einen der Gäste als König der Scheinheiligen tituliert, ist das natürlich erstmal unterhaltsam. Ja. Wenn man jetzt das inhaltlich auseinanderklamüsert, dann bin ich da schon eher bei Andreas Rettich als bei Uli Hoeneß. Das muss ich vielleicht auch mal ganz klar
sagen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also Uli Hoeneß ging es wirklich, glaube ich, in erster Linie darum, das Engagement der Bayern in Katar zu rechtfertigen. Und eben ein gewisses Gutmenschtum an den Tag zu legen und zu sagen, guck mal, was die Bayern in Katar schon alles erreicht
haben. Ja, richtig, genau. Den Leuten geht es besser wegen uns.
Darum ging es. Und das ist schon eine äußerst, wie soll man sagen, also man muss schon sehr um die Ecke denken, um da eine gewisse Logik rauszubekommen. Also, es ist ja das Engagement der Bayern in Katar, ist ja auch unter Bayern-Fans hoch umstritten.
Absolut.
Und das ist vorsichtig formuliert.
Und es ging ja,
also vielleicht das nochmal. Wer die letzte Jahreshauptversammlung denkt, weiß, das ist ein Knallgas-Thema.
Genau, und es geht ja gerade darum, dass dieser Vertrag verlängert wird. Ne? Das war ja der Hintergrund.
Exakt.
Ja.
Und darum das kommt eben auch noch mit dazu. Ich verstehe nicht, das habe ich im Zusammenhang der Vergabe schon gesagt, warum die alle so versuchen, das über so ein Missionarentum zu spielen.
Ja.
Das kann ja keiner ernsthaft glauben. Ich habe wirklich, auch was die Vergabe betrifft, wenn einer gesagt hätte, die Kataris, die Scheichs, pumpen so viel Geld in den Weltfußball, dass diese Kohle praktisch aus dem Weltfußball nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist ja, es ist ja die Wahrheit.
Absolut.
Und das ist quasi ein Entgegenkommen der, wie willst du sagen, Weltfußballgemeinschaft oder
der
europäischen Fußballgemeinschaft, ja, der westlichen Fußballgemeinschaft, wie auch immer. Es ist ein Entgegenkommen dieser Fußballnation, dorthin zu gehen, um ein Wintertrainingslager auszutragen oder eben mit Katar auf der Bus zu fahren oder.
Das wäre deutlich eher an der Realität, auf jeden Fall.
Ja, das ist es. Also ich glaube auch, dass man den Leuten, die Wahrheit schon zumuten kann.
Das ist immer die große Frage. Kann man das oder ist es besser, wenn man sie für dumm verkauft, in der Hoffnung, dass es die viele gar nicht merken? Das ist so finde ich, die Grundsatzfrage immer bei sowas.
Ja, ich stehe mit großem Amüsement und verfolge das. So, jetzt sind wir in der Situation, wo wir nur noch das Beste, also nur noch, genau, also ist die Wahrheit, wo wir nur noch das Beste daraus machen können. Jetzt nur noch das Beste daraus machen. Das ist, wir können nur noch versuchen, jetzt eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch nach Menschenrechten gucken. Ja, jetzt müssen sich die Arbeitsbedingungen auch verändern. Jetzt darf es aber sowas nie wieder geben. So, jetzt höre ich, 30 ist Saudi-Arabien mit dem Boot.
Entschuldigung, ja.
Mit Griechenland und Ägypten, glaube ich.
Was ja noch deutlich schlimmer ist.
Ja, nein, also ich will das überhaupt nicht qualifizieren. Also
ich schon.
Nachdem die FIFA erst Katar missioniert hat, wollen sie jetzt Saudi-Arabien missionieren. Das glaubt ja kein Mensch mehr.
Ja.
Und trotzdem, und das gehört, dieses Thema ist Wahnsinn, weil es unfassbar groß ist und du eigentlich stundenlang darüber reden müsstest. Ne? Und trotzdem darfst du nicht vergessen, es ist das größte Turnier im Weltfußball. Und das ist das Ziel aller Träume jedes Fußballers, jedes Profifußballers, einmal bei so einem Turnier dabei zu sein. Da geht es doch gar nicht darum, das ist ja auch zu respektieren, ne?
Ja, ja, aber ich glaube, da sind wir durch, ne? Also was du gesagt hast, das ist jetzt 12 Jahre zu spät, das Turnier wird stattfinden, die Mannschaften werden dahin fliegen und spielen, wir werden da sein. Und wie du richtig sagst, gilt es jetzt daraus irgendwie das Beste draus zu machen und eben auch für diese Signale zu setzen, diese Zeichen zu setzen. Und deshalb fand ich auch diese Bindendiskussion so albern, weil es ist erstmal per se eine gute Idee, das zu tun, und finde ich kein Einknicken, weil in dem Fall muss man es den 10 Nationen erstmal glauben, dass sie damit für Vielfalt ein Zeichen setzen wollen. Und ob das jetzt, also wer sagt denn, dass das nur über die andere Binde geht? Wer ist denn derjenige, der das bestimmt? Ne? Also ja. Wer sagt
es? Ja, gut, das sind die erhobenen Zeigefinger der Social Media Gemeinde.
Ja, unter anderem.
Er hat die dann auch plump einfach zum Boykott aufrufen und also das ist, da wird so viel populistischer Schwachsinn erzählt, also in alle Richtungen. Das ermüdet mich. Weißt du, ich fliege jetzt dahin, ja, und gehe mit offenen Augen durch dieses Land und guck's mir an und sage am Ende, sind die Kataris gastfreundlich oder sind sie es nicht? Ich gehe raus und sage, habe ich irgendwas mitbekommen in der Richtung? Haben sie sich nur für diese 4 Wochen bemüht oder ist das jetzt tatsächlich ein langfristiger Prozess? Das kann ich ja dann aus eigenem Erleben und aus eigenem Gefühl kann ich das ja sagen. Ich kenne die Berichte, wie es war. Ich war vorher noch nie da, aber da, wie viel 15.000, man spricht, glaube ich, von 15.000 Arbeitern, die auf diesen Baustellen umgekommen sind, auf den Stadionbaustellen. Da bin ich neugierig, mit was für einem Gefühl ich dann da letztlich hinkomme, weil im Moment ist es noch sehr weit weg, obwohl es ja eigentlich schon sehr nah ist. Mhm. Und dann gehst du da hin und du denkst dir, ja, was denkst du dir?
Das fühlt sich erstmal falsch an, ne? Das muss man.
Ja, also das so. Und dann sind in solchen Stadien sind 60, 70, 80.000 Menschen, die alle ein Fußballspiel bejubeln. Kann das richtig sein oder kann das nicht richtig sein? Also und ich glaube, dass es so halt ganz vielen geht, weil ich kenne nicht viele Menschen, die vorher schon in diesem Land waren. Und trotzdem bin ich natürlich auch Gast und als Gast bereit, mich auf die Gepflogenheiten dieses Landes einzustellen. Also wenn die sagen, es wird auf offener Straße wird kein Alkohol getrunken, dann wird auf, nicht, dass ich hier pausenlos Alkohol auf offener Straße trinke, aber dann machst du es halt nicht. Ja. Also weil du dich ja auch ein Stück weit anpasst.
Ja, definitiv.
Also es ist ganz krumm. Also das ich kann noch nicht sagen, wirklich mit welchem Gefühl ich dahin fahre. Wahrscheinlich kann ich erst im Nachgang sagen, wie es dann war.
Wir werden es
oder währenddessen.
Wir werden es erfahren und thematisieren. Lass uns am Ende noch zwei, drei Sätze über die Bundesliga reden. Es geht wieder los am Wochenende und zwar mit einem ungewöhnlichen Termin, nämlich Bayern am Freitag. Gibt's jetzt nicht so oft, glaube ich, gegen Leverkusen. Glaubst du ernsthaft, dass es, ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt hier nicht schon wieder eine Trainerdiskussion aufmachen, aber wir lagen ja bislang mit unseren Prognosen ja auch nicht so daneben. Wir haben ja die nicht an den Haaren herbeigezogen. Fakt ist, sollte Bayern nicht gewinnen, wird es, glaube ich, in München sicher nicht ruhiger werden.
So. Ja, das ist so. Das wäre dann das 5. Spiel in Folge ohne Sieg. Jetzt muss die Hose aufgehen, ist ja klar.
Ist da Leverkusen genau der Richtige oder genau der Falsche?
Ja, das ist eine gute Frage. Also theoretisch würde ich sagen, bei dem, was ich von Leverkusen gesehen habe, in der Saison in der Bundesliga sind sie genau die Richtigen.
Ja.
Weil die auch ein bisschen Fußball spielen und eben nicht nur hinten drin stehen.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Dann wird es vielleicht insgesamt für die Bayern fluffiger. Nur die haben ja in den Spielen zuvor ihre Chancen auch gehabt. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Steffen Baumgart, der sagt, die Bayern haben kein Stürmerproblem. Oder sie haben kein Offensivproblem, weil die Chancen sind ja da. Und das sind solche Hochkaräter, muss halt einen finden, der den Ball über die Linie schießt. Ja, und eigentlich haben die genug Leute, die dazu in der Lage sind. Also das klingt ein klein wenig absurd. Nichtsdestotrotz, und das ist ja jetzt der entscheidende Punkt für Freitag, werden die jetzt fest. Also besteht jetzt die Gefahr, dass sie fest werden, weißt du?
Ja.
Nach den 4 Spielen in Folge. Nagelsmann hat die, glaube ich, 3 Tage jetzt zusammen gehabt nach der Nations League und muss jetzt natürlich ein schweres Thema bearbeiten.
Ja, zumal ja jetzt die Spieler, die unterwegs waren, jetzt auch nicht alle mit stolz geschwellter, breiter Brust zurückkamen, weil sie alles in Grund und Boden geschossen und jeder noch 5 Tore aufgeladen hat. Ne? Also
Das
kannst du auch wieder diskutieren und sagen, vielleicht war es gut für Bayern, dass Neuer und Goretzka abreisen mussten. Vielleicht auch nicht. Ne? Erstmal hatten sie Corona. So, Punkt. Goretzka hat ja im Training dann auch schon wieder einen draufgekriegt, glaube ich, gestern. Und die anderen, ich sage, nenn es mal, Musiala muss man bei allen Diskussionen, glaube ich, aktuell ausklammern. Aber Müller und Gnabry und Sané zum Beispiel haben jetzt nicht sehr viel für Selbstbewusstsein getan in dieser
Situation. Ja, wobei ich auch der Meinung bin, also bei Müller muss er jetzt nicht viel am Selbstvertrauen.
Nee, das stimmt.
Also wenn er spielt, will er das Spiel gewinnen.
Ja.
Also, aber das wird wirklich, das wird sehr, sehr wesentlich. Werden die nach den 4 Spielen in Folge ohne Sieg, werden die jetzt fest? Und dann ist ja eine Woche später, geht's ja nach Dortmund.
Ja.
Ja,
auch nicht zu unterschätzen.
Das ist ja dann maximaler Showdown. Jetzt zumindest mal in der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Oder geht die Hose auf gegen Leverkusen. Ist ja häufig genug passiert.
Dein Tipp?
Ja, ich glaube, dass die Bayern gewinnen.
Dass die Hose aufgeht.
3-1.
Ich glaube, dass es richtig knallen wird. Tatsächlich. Irgendwie ein 5-2 oder so. Spektakel.
Okay.
Ich glaube irgendwie ein Spektakel. Reines Spektakel, wie unser Podcast, Wolf. Ich hoffe, dass du deine nasale Periode da in den Griff kriegst. Und
bis zum Regen am Samstag in Bremen ist es weg.
So, du bist in Bremen, da warst du ja gerade schon, kennst dich aus, kannst alle nochmal abklatschen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder vor dem Kracher, den du gerade angesprochen hast, Dortmund-Bayern. Ja. Und nach dem Krisengipfel vor dem Wiesenende in München.
Yes. Alles Gute. Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.